logischerweise nur das sehen, wenn ich aufhabe und das außenrum nicht. Und da gibt es sehr viele Neider und sehr viele Leute, die sich das sehr bildromantisch vorstellen, dass, dass es wirklich nur das ist und dass ich hier um 14.30 Uhr mich zumache, dass ich rausfahre und die dann auch hören möchten, dass ich mich dann in einen Porsche Cabrio setze und mit drei Blondinen oder wie auch immer am Tegernsee fahre und das Geld rausschmeiße, dass es noch für den nächsten Tag für den Einkauf reicht.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass ihr heute mit mir hier seid. Denn heute nehme ich euch mit. Heute nehme ich euch mit in eins meiner absoluten Lieblingscafés, bei mir ganz in der Nähe. Das Café heißt Necado und wird leider in ein paar Wochen schließen. Ich nutze die Gelegenheit noch, um mich nochmal mit David zu unterhalten. David Brinkmann ist nämlich der Eigentümer, Gründer, Barista, Putzfrau und alles, was man in so einem Café tun muss. Und David ist jemand, der sehr, sehr gut Bescheid weiß über so einen kleinen Laden, der sehr gut Bescheid weiß über Café und der durch seine 6,5 Jahre Necado sehr viel Bescheid weiß, auch über Menschen, die so bei ihm ein- und ausgehen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit David. Es wird laut, das kann ich gleich mal vorweg sagen, denn David macht schließlich in dem Café alles und er steht auch nie still. Also er steht zwar an der Stelle, aber still steht er nie. Das heißt, er füllt auch den Kaffee selber ab, den er dann dort verkauft und naja, Spülmaschine hinher und es sind natürlich auch immer mal wieder Gäste da. Ich freue mich trotzdem, dass er sich die Zeit nimmt, mich mit mir über dieses Thema zu unterhalten, denn ich finde es sehr spannend, so ein eigenes Café zu haben und irgendwo stelle ich mir das auch total romantisch vor, so ein Café zu besitzen und zu betreiben. Und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, weil, so wie es auch David meint, ist es für jeden von uns oder für viele von uns irgendwie so ein insgeheim angelegter Wunsch, irgendwann mache ich mal so einen Laden auf. Und David hat sehr viel Ahnung davon, er hat eigentlich BWL studiert und sich das alles durchgerechnet und dann einen Café aufgemacht. Und das ist wie gesagt 6,5 Jahre her. Ich freue mich, euch jetzt mitnehmen zu dürfen in das kleine Café Necado hier in München, ganz bei mir in der Nähe und wünsche euch viel Spaß. Ja, dann freut es mich, dass wir die Zeit finden, so zwischen Tür und Angel und Etiketten und Cappuccino. Und was mich immer schon interessiert hat, ist, wo kommt denn bei dir eigentlich so die Liebe zum Kaffee oder zur Gastronomie her? Wann ist das entstanden? Ist das, kurzfristig oder besteht das schon lange?
Ja, schön auch von mir, dass wir das hinbekommen. Ich freue mich darüber auch. Zu der Frage kann ich eigentlich, ja, beides. Zum Thema Kaffee, das ist natürlich noch nicht so lange, aber Gastronomie bin ich schon sehr früh dran geführt worden. Ich habe einen Gastronomievater in Bielefeld, der mich als liebevoll als Tragetasche bezeichnet, weil ich der jüngste Kunde in seinem Laden war und schon mit 3 Jahren mit 3 Tagen, als meine Mama aus dem Kreißsaal geholt wurde von meinem Papa, sind die da vorbeigefahren. Deshalb bin ich da jüngster Kunde und das war so mein Anfang. Also eigentlich seit meinem 3. Lebenstag bin ich mit der Gastronomie verbandelt.
Und wann ist dann der Wunsch für dich entstanden, selber mal sowas in der Richtung zu machen?
Das ist entstanden, als ich neben dem Betriebswirtschaftsstudium angefangen habe, in der Gastronomie zu arbeiten und da mein Geld nebenher verdient habe und dann auch Teil des Studiums war, einen Businessplan zu schreiben. Und in diesem Businessplan morgen ging es bei mir darum, dass ich einen Businessplan schreibe für einen Café. Mhm. Und seitdem gab es immer wieder Ideen und Entwicklungen, die ich im Kopf durchgespielt habe und seitdem war der Wunsch da, das mal zu machen.
Also ich muss ja sagen, ich stelle mir so ein Café zu haben, stelle ich mir irgendwie immer total romantisch vor. Also
Erdbeeren. Das ist noch schön ruhig in der Früh und dann mache ich da auf und dann kommen irgendwann die ersten Kunden. Wie romantisch ist es denn, so ein Café zu haben? Was würdest du sagen?
Also romantisch ist es schon. Aufgrund der Tatsache auch nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen standortabhängig. Wenn du dir einen Standort raussuchst, wo du eher auf Stammkundschaft setzt und nicht auf Laufkundschaft, dann ist es romantisch, weil es eher wie eine große Familie wird und eher wie irgendwie jeder kennt jeden und es ist ein großer Freundeskreis. Aber die Romantik muss von dem Besitzer, von demjenigen, der es macht, rübergebracht werden. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass jeder auch das so als sehr angenehm empfindet. Und das, was außenrum ist, ist halt häufig, hat nicht sehr viel mit Romanze zu tun. Also die Sachen, die Arbeit, die dann erst anfängt, wenn die Öffnungszeiten des Tagesgeschäfts vorbei sind. Wenn es dann darum geht, vorher vielleicht die Sachen zu besorgen, nachher zu besorgen, Buchhaltung, Abrechnung zu machen. Diese Dinge haben nicht sehr viel mit Romantik zu tun.
Und wiegt dann so diese Romantik, die unter Tag stattfindet, wiegt die irgendwie diese Buchhaltung und den ganzen Papierkram dann wieder auf?
Doch, ich glaube schon. Das würde ich schon sagen, dass das eine dem anderen also dass das Gewicht der Romantik schwerer ist. Wobei, da habe ich hier, glaube ich, auch sehr viel Glück mit meinen Gästen. Wenn ich so einzelne Kandidaten rausziehe und mir vorstelle, dass nur solche Leute kommen würden, dann ist das vielleicht auch anders. Also oder andere Menschen sehen das anders. Der eigene Interessenskonflikt muss halt geregelt sein. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? So.
Wirst du dann oft um deinen Job beneidet? Also wenn ja, dann kriegst du das auch irgendwie mit?
Ja, also natürlich gibt es sehr viele Leute, die halt logischerweise nur das sehen, wenn ich aufhabe und das außenrum nicht. Und da gibt es sehr viele Neider und sehr viele Leute, die sich das sehr bildromantisch vorstellen, dass es wirklich nur das ist und dass ich hier um 14.30 Uhr mich zumache, dass ich rausfahre und die dann auch hören möchten, dass ich mich dann in einen Porsche Cabrio setze und mit drei Blondinen oder wie auch immer an Tegernsee fahre und das Geld rausschmeiße, bis es noch für den nächsten Tag für den Einkauf reicht. Aber das ist halt nicht. Also ich hatte schon einige Gespräche auch zwischendurch, wo Leute ihre Position bei guten Firmen aufgeben wollten und sich alternativ einen Laden, eine Bar, einen Café, wo glaube ich bei sehr vielen Leuten der Traum im Kopf ist, vorstellen zu führen, zu leiten, aufzumachen und zu kreieren. Und dann ist aber doch sehr schnell, wenn einfach mal auch zu sehen ist, was alles dahinter steckt, dieser Gedanke doch im Hintergrund gerückt und gesagt worden, ja, mein Gott, dann mache ich halt meinen Job weiter, ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Da kriege ich ja wenigstens, werde ich entlohnt und da kann ich um 5 den Stift fallen lassen und muss ihn erst am nächsten Morgen um 9:30 wieder aufnehmen.
Ja, ich habe gehört, du hast ja schon für viele Menschen Zeit genommen, da auch so beraterisch zur Seite zu stehen und ihnen so dabei zu helfen, die Entscheidung zu treffen, mache ich jetzt einen Café auf oder mache ich keins auf? Wie gehst du da normalerweise vor, wenn du dir die Zeit nimmst?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass ich zumindest einen Blick dafür entwickelt habe. Nee, das stimmt auch wieder nicht. Muss ich zurückrudern. Aber also ich glaube, bei einigen Leuten habe ich das Gefühl, da steckt wirklich auch das Feuer dahinter. Die wollen das machen. Und da habe ich dann bisher das so gemacht, dass ich einfach gesagt habe, mach es. Also denk nicht groß drüber nach. Natürlich ist das viel Aufwand, viel Planung, aber mach es einfach. Dankeschön. Schönen Nachmittag.
Das heißt, es ist nur irgendwie so dieses persönliche Gefühl dann, das du dabei hast, oder spielt da auch noch was anderes mit rein, dass du das jemandem rätst oder eben nicht? dass du das jemandem rätst oder eben nicht?
Ich glaube, das ist viel dieses, das Gefühl tatsächlich, ja.
Was muss dann jemand mitbringen? Also außer jetzt diesem Feuer noch, was muss jemand haben, damit er dafür geeignet ist?
Also so ein bisschen Realitätsbewusstsein.
Ja.
Dass ich nicht daran gehe und sage, ich komme hier morgens hin, schließe auf und schließe um 14.30 Uhr wieder zu, sondern dass einem bewusst ist, also dass dann auch so Überlegungen angesprochen werden oder Fragen gestellt werden zu, ja, wie machst du das mit dem Lager und wo hast du deine ganzen Sachen und wie kümmerst du dich darum, dass du dann alles hast und hast du die Adressen von all den Leuten und hast du dieses, also so ein bisschen dieses, dass ich merke, das Verständnis dahinter ist da und trotzdem nicht dann gleich irgendwie gesagt wird, naja, aber du kaufst den Kaffee ja für 18 Euro das Kilo. Ich habe da jemanden, der verkauft den für 5,99. Mhm. So, dass die Liebe zum Produkt, in meinem Fall jetzt Kaffee, oder wo völlig anders, wenn ich über Burger rede, dass ich mir dann nicht dieses Fleischputti da irgendwie für 13 Euro das Kilo kaufe, sondern dass ich darauf achte, wo das herkommt und wo das geschlachtet wird oder wie auch immer. Und genau, das ist bei der Kaffeebohne auch. Und diese Kombination muss irgendwo da sein. Also ich merke, es ist auf der einen Seite ein Verständnis dafür da, was da alles mit dranhängt und auf der anderen Seite überhaupt ein Interesse daran und eine Liebe zu dem Produkt.
Wenn jetzt jemand zu dir kommt und unzufrieden mit seinem Angestelltenjob ist, inwiefern sprichst du dann mit so jemand auch über harte Zahlen und Fakten? Also wenn jemand sagt, boah, ich bin da unzufrieden, ich habe da so einen 9-to-5-Job, der erfüllt mich nicht, aber das, was du machst, ist doch super romantisch, da verdient man doch bestimmt gut Geld. Inwiefern sprichst du da auch Zahlen an?
Ich glaube, vollkommen. Mhm. Also da nehme ich keinen Blatt vor den Mund. Wenn jemand irgendwas wissen will, dann kriegt er das von mir auch. Mhm.
Und ist das dann auch ab und zu ein Grund, warum dann jemand sagt, oh, ich dachte, da kriegt man irgendwie mehr Geld raus, oder ich dachte eigentlich, dass es viel weniger Arbeit ist?
Ja, also definitiv. Das ist häufig, ist das einer der Gründe, dass die Leute sagen, ja, aber du hast ja nicht wirklich diese 70, 80 Stunden, über die du redest. Ne? Ich meine, ich kann ja mit den Händen das zusammenzählen und auf der anderen Seite... Hier, du nimmst hier 3,50 für einen Cappuccino und da bist du ja, ne, da verkaufst du 10 Stück von und dann hast du ja schon 35 Euro. So, genau. Kann man gut mal auch drüber lachen, ja, aber ja. Logisch, dass das dann so dieses, also das, es ist halt wie eine Firma im Endeffekt.
Ja.
Ne? Also ich habe für alles, was ich hier herstelle, ich habe meine Fixkosten, sowas ja. Wie Miete, sowas wie meinen Lohn, sowas wie meine Versicherung für den Laden, Strom, obwohl ja auch Strom ein bisschen vom Benutzer abhängig, also vom Benutzerverhalten abhängig ist, aber das nehme ich mal alles als meine Fixkosten, vielleicht die Leasingrate für mein Fahrzeug. Und dann habe ich für jeden Cappuccino, den ich mache, habe ich dann Variablekosten. Wie viel Milch nutze ich dafür, wie viel Kaffee? Und ja, dass da 35 Euro am Ende des Tages nicht viel bringt.
Du sprichst jetzt genau einen Punkt an, nämlich so der Businessplan, und du hast dir das vorher durchgerechnet. War da für dich vollkommen klar, dass das funktionieren wird?
Ja. Ich sag mal so, in der Berechnung, die ich vorher hatte, war es schon sehr realistisch, dass es funktionieren wird, so von meiner Einschätzung her. Und trotzdem habe ich das alles hier so eingerichtet, dass im schlimmsten Falle ich alles gut wieder verkaufen könnte an Gerätschaften und mein Verlust nicht so groß wäre. Aber als ich am Anfang gerechnet habe, habe ich damit gerechnet, wenn ich mit sehr wenig Gehalt und sowas anfange, dann müsste ich pro Tag, damit es sich rechnet, für 140 Euro Kaffee verkaufen. Mhm. Und das müsste ja eigentlich realistisch sein. Und wenn man sich dann überlegt, das war, glaube ich, am Anfang so eine Rechnung, irgendwie alle 12 Minuten müsste jemand kommen und einen Cappuccino trinken. Das heißt, so 5 in der Stunde, das müsste man irgendwie dann schon hinkriegen.
Ja.
So, oder wenn es 7 waren, rechne ich, das ist 6,5 Jahre her, die Zahl. Aber so Genau, und ich habe mir da so eine Liste gemacht, wo dann irgendwann die Spalten bei einer bestimmten Anzahl grün wurden und alles darüber war rot, weil es nicht gereicht hätte. Genau, so bin ich da vorgegangen und habe mir da gedacht, das wäre schon, also wenn das nicht geht, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, die Sachen alle wieder zu veräußern.
Was würdest du sagen, was war letzten Endes total anders, als du dir es vorher vorgestellt hattest?
Total anders war die Bindung, die du mit den jeweiligen einzelnen Kunden hast. Mhm. Und was du, also in welcher Intensität du sehr, sehr schnell Sachen über Leute, Dinge weißt, private Geschichten, Familie, Schicksale, wo du so tiefe Einblicke hast, weil wirklich anscheinend sehr viele Leute ein ganz großes Mitteilungsbedürfnis haben. Mhm. Und also als Heranwachsender oder junger Erwachsener gibt es ja schon dieses, ne, hast du diesen Spruch, hast nicht einen Friseur, den du das mal erzählen kannst. So.
Ja.
Und es wird ja viel Witz darum gemacht, dass es bestimmte Berufsgruppen gibt, die das halt dann abkriegen. Aber dass das wirklich so ist, also dass Leute mit Dingen vor die Haustür gehen, ich kann auch jetzt gar keine speziellen Beispiele sagen, aber das hat mich schon, das war sehr anders, als ich dachte.
So, ja.
Dieses darauf warten, dass man allein im Laden ist und notfalls nochmal vorbeigehen, wenn noch zwei andere sind und dann nochmal umdrehen und wenn keiner mehr drin ist, dann rein und dann 5 Minuten alles raus und dann gehen, so, also schon beeindruckend. So.
Also bist du auch quasi Kurzzeittherapeut irgendwie? Oder zumindest Kummerkasten?
Ja, genau, Friseur. Halt.
Ja, du bist ja quasi dann eigentlich immer Teil der Freizeit anderer Menschen. Also wenn die Menschen hierher kommen, dann kommen sie frei. Ist das für dich schwer, weil du ja weißt, wenn ich hier bin, dann arbeite ich, wenn ihr hier reinkommt, dann habt ihr frei?
Nee. Ich bin ja Teil des Ganzen. Das sehe ich schon so, dass das auch für mich ist es ja nicht wirklich anstrengend, hier diese Sachen zu machen.
Ja.
Also ich bin Teil der Freizeit. Mhm. Und meine Arbeit fängt halt danach an oder davor. Aber das hier ist nicht so, genau, es ist keine, ist ja nicht anstrengend so an sich. Also das Reden vielleicht schon oder das Stehen am Anfang, aber diese ganze Maße Arbeitsplatz. Mäßig gesehen ist das ja ein sehr angenehmer Arbeitsplatz, so, wenn man das als Arbeit sieht.
Ja. Was ist dann an deinem Beruf das Anstrengendste?
Körperlich gesehen oder?
Also, auch geistig.
Also. Geistig gesehen sind das die einzelnen Gespräche und das dann auch wieder zusammenzukriegen und auch das Gefühl, immer wieder dort anzuknüpfen, wo halt das letzte Gespräch vorbei war. Und körperlich ist es sicherlich die ersten Jahre, wenn es wirklich so ist wie hier, dass du als ein Mann da drin stehst, ist es das Stehen.
Mhm.
Weil du halt jeden Tag und das 240 Tage im Jahr und nicht wie jemand, der mal 3-4 Tage eine Messe macht und dann sagt, oh, ich stehe da jetzt 8 Stunden, aha, sondern du stehst halt wirklich jeden Tag mit Aufräumen und allem Möglichen so um die 11 Stunden und das 5 Tage die Woche und das halt im ersten Jahr, wenn du keine Pause machst, das ganze Jahr durch und im zweiten vielleicht auch noch das halbe Jahr. Also das körperlich gesehen ist, glaube ich, wirklich das Stehen. Dieses,
ja. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, so dieses an ein Gespräch anknüpfen, wie ist es, wenn quasi ein Stammgast, der kommt einmal pro Woche zu dir, ist es, hast du dann das Gefühl, dass für den das Gespräch immer nahtlos weitergeht?
Ich habe schon das Gefühl, dass diese Personen meistens, wenn sie redselig sind, sehr ziemlich genau wissen, was sie erzählt haben.
Mhm.
Hier. Manchmal auch nicht. Manchmal ist dann eher so wie so, das habe ich dir doch gesagt und so, und doch nicht. Aber meistens habe ich schon das Gefühl. Ja.
Und erinnerst du dich dann immer an alles?
Dankeschön, schönen Tag. Ich erinnere mich tatsächlich an relativ viel, aber auch wirklich nur hier drin. Also wenn ich hier nachmittags rausgehe, ist alles weg. Aha. Ich weiß kaum noch Situationen vom Tag, aber wenn ich am nächsten Tag oder 3 Tage später wieder hier bin und ich weiß, dieses Szenario hier drin, das kriege ich sehr, sehr gut wieder abgebildet.
Okay. Weil du gerade gesagt hast, wenn du dann hier rausgehst, wie ist das eigentlich, wenn du irgendwo auf neue Menschen triffst und denen dann sagst, du besitzt ein Café, wie reagieren Menschen da in der Regel? Also ist es dann auch dieses, oh schön.
Ja, ja. Das ist es auch. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr häufig dieser ausdrückliche Wunsch, irgendwann möchte ich sowas auch mal machen.
Ja.
Und das war es ja sehr lange auch bei mir, dass ich gesagt habe, ich mache das irgendwann mal. Ich habe viele Ideen, viele Anregungen bekommen und möchte es unbedingt mal machen, aber ich möchte es dann machen, wenn ich das wirklich so machen kann, wie ich möchte und nicht, dass ich das Gefühl habe, ich mache das, damit es den Leuten so gefällt. Und da merkt man schon, dass bei ganz vielen Leuten, mit denen man so redet, auch irgendwelche kleinen Ideen da sind. Das merke ich auch hier drin, weil Leute dann die Anregungen haben, ach, du musst aber unbedingt, ich habe da mal so ein kleines Häppchen gegessen mit, da ist Wiener drauf und wenn du das hast, dann kaufe ich das jeden Tag. Solche Geschichten kommen natürlich auch in Gesprächen, wenn man irgendwo draußen ist, dass man den Ratschlag dann bekommt, ja, wenn du da so ein Ding hast, dann musst du doch auch, ne, hast du auch das und hast du. Also jeder hat seinen eigenen kleinen Laden, oder nicht jeder, aber viele Leute haben, glaube ich, ihren eigenen kleinen Laden im Kopf und würden das auch gerne irgendwann mal umsetzen. Und wenn dann da jemand ist, der das hat, dann natürlich, klar,
ja.
Ist das so dieses, boah, will ich auch.
Gehst du dann mit denen genau gleich um, wie auch mit den Menschen, die hier reinkommen und diese Idee irgendwo dir übermitteln? Oder, also, sagst du dann auch dieses, auch bei dir habe ich das Gefühl, das wird nichts?
Nee. Ich glaube, das hatte ich so in solchen Kreisen noch nicht, dass ich da mit irgendjemandem darüber geredet habe.
Ja.
Es ist inzwischen wirklich so, dass ich da versuche auch, lieber auf andere Themen zu kommen, weil so Freizeit und sowas, weil es ist halt meine Arbeit.
Ja.
Und es ist schon so, wenn man wahrscheinlich auch mal einen Schnitt in die Gesellschaft macht, dass es ja jetzt nicht ein Großteil ist von Leuten, die ihr eigenes kleines Ding haben.
Ja.
Das heißt, wenn mal so jemand da ist, der so bekloppt ist, wo habe ich das gerade gesagt, dann wird der natürlich auch mit Fragen gelöchert und ist sehr schnell irgendwo im Mittelpunkt und interessant. Und welches, was er dann macht, ist total egal. Da habe ich auch beobachtet bei Leuten, die eine Bar haben oder sowas. Weil auch nicht jeder Dritte hat ja eine Bar.
Ja. Ja, aber ich glaube, es ist auch das, was ich am Anfang beschrieben habe, weil für mich ist es auch so, das ist doch romantisch, oder?
Ja.
Also, und ich meine, zu einem gewissen Grad bestätigst du das auch.
Ja.
Was mich da immer interessiert, weil du hast selber ja eben BWL studiert und das heißt, du hast diese ganzen Zahlen im Kopf auf der einen Seite und hast auf der anderen Seite dann das, was du jetzt auch beschreibst, was dann irgendwo die Leidenschaft ausmacht. Würdest du sagen, das ist irgendwie ein Konflikt in dir oder ist das für dich mehr eine Symbiose? Also, weil es sind ja irgendwo so zwei Gedanken, die auch teilweise irgendwie gegeneinander konträr sind.
Für mich passt das ganz gut zusammen, weil diese Selbstverwirklichung in dem einen muss ich ja irgendwo wirtschaftlich auch hinterlegen, muss dann Basis für geben und muss gucken, dass das funktioniert. Und das finde ich spannend, dass halt die Dinge, die ich toll finde oder wo ich das Gefühl habe, auch dass die Gesellschaft die toll findet, so wie ich das mache oder so wie es hier ist, dass ich das auch in den wirtschaftlichen Kontext bringe und sagen muss, okay, das, also ich kann natürlich eben diese Eiswürfel aus Espresso machen, aber irgendwo muss ich das auch so einpreisen, dass es auf der einen Seite sich rentiert und auf der anderen Seite aber auch so das Gefühl für die Leute ist, sie haben was ganz Besonderes zu einem guten Preis. Und also es ist schon immer so, dass beide Aspekte damit reinspielen und dass ich das auch spannend finde. Das ist jetzt kein Gegensatz.
Mhm. Hast du mal eine Idee gehabt, die du dann umgesetzt hast, die absolut in die Hose ging?
Also ich selber dachte am Anfang, dass ich viel mehr Backwaren brauche und habe am Anfang viele Dinge gehabt, wo ich abends dann sehr, sehr viel übrig hatte und habe aber auch da in der Zeit immer mal wieder Bücher und Ratgeber und irgendwas gelesen von anderen, die Franchise-Konzepte aufgemacht haben oder auch nur einfach Gastro-Konzepte wo halt ausdrücklich beschrieben wurde, dass diese Vielfalt an Sachen, also stellen wir uns mal die Situation vor, ich sitze im Restaurant und der Kellner kommt und ich frage, was habt ihr für Schorlen? Und der fängt an und sagt, wir haben Kiwi, Kirsche, Apfel, Himbeer, Birne, dann noch die Mangoschorle, Rhabarberschorle, warte mal, was haben wir da denn noch? Johannisbeer haben wir auch noch. Das ist wunderbar, dass so ein großes Angebot da ist, aber das interessiert den Kunden nicht.
Ja.
Weil er kann dann selber keine Auswahl mehr treffen. Und da ist halt egal, ob das jetzt Apfelschorle oder Schorlen an sich sind oder Säfte oder die was man dem Kunden geben sollte, ist eine Auswahl von 2-3 Sachen und vielleicht noch seinen Favoriten dazu nennen. Und dann kann er im Kopf damit umgehen und kann sagen, also wenn er selber schon was im Kopf hat, kann er explizit danach fragen. Oder sonst kann er sich vielleicht was Neues abholen und kann sagen, das interessiert mich, möchte ich jetzt auch mal probieren. Und genauso ist es, was ich am Anfang hatte, normale Croissants, Schokocroissants, Baguette-Brötchen. Dann hatte ich so Blätterteig gefüllt mit Ziegenkäse und Spinat. Dann hatte ich Blätterteig gefüllt mit noch irgendeiner anderen Geschichte. Und dann stehen die Leute gegebenenfalls davor und sagen, und das ist auch wieder natürlich der betriebswirtschaftliche Aspekt, sagen dann, boah, das sieht ja alles super gut aus, drehen sich aber um und nehmen nichts.
Aha.
Und andersrum passiert es aber auch häufiger, wenn die Leute sagen, ja, ich hätte jetzt eigentlich Lust auf was Richtiges, aber komm, dann nehme ich halt so ein Croissant. Wenn ich dann wirklich nur noch Croissant, Schoko-Croissant und jetzt in dem Fall so kleine eine Backware da liegen haben, dann wird doch eher was genommen, einfach weil ich werde nicht totgeschlagen von Angebot und ich kann dann sagen, okay, dann probiere ich das halt mal.
So. Inwiefern würdest du sagen, bist du von externen Einflüssen abhängig oder wie gehst du mit externen Einflüssen um? Also worauf ich hinaus möchte ist, du machst auf mich einen sehr zufriedenen Eindruck. Ich erlebe das sehr viel, dass Menschen, die sich irgendwie von externen Einflüssen, sei es jetzt das Wetter, sei es irgendwie, wie viele Kunden sind jetzt gerade da und so weiter, die sich davon sehr beeinflussen lassen, dass die auch nicht eher immer einen unzufriedenen Eindruck machen. Wie gehst du mit so externen Einflüssen um?
Ich glaube, dass die Leute, die du da erlebt hast, vielleicht einfach für sich selber einen anderen statistischen Datensatz haben, wo sie draus schöpfen. Wenn ich jetzt hier sage, es ist wie jetzt gerade kein Kunde da, dann weiß ich einfach von den letzten 1500 Tagen, die ich auf hatte, was am Ende des Tages ungefähr da stehen wird. Und dass es irgendwo nicht drunter sein wird, aber auch irgendwo nicht drüber sein wird. Und ich glaube, über einen gewissen Zeitraum, über eine gewisse Länge gibt das einem die Sicherheit und auch die Ruhe. Und genauso, wenn du das Wetter ansprichst, wenn es regnet, kann ich auch schöne Sachen draußen machen. Also da, als Kind ist es vielleicht, also ich glaube, wir Menschen haben da so eine Phase, als Kind ist es super, mit Gummistiefeln draußen zu spielen.
Ja.
Dann gibt es irgendwie diesen Moment, wo Kinder auch verstehen, dass Erwachsene immer sagen, Mist, jetzt regnet schon wieder. Dann wird das übernommen. Weil ich meine, mit 4 Jahren, dass der Papa sagt, ach Mist, es regnet schon wieder, das wiederholst du vielleicht 2-3 Mal, weil es witzig ist, aber gehst trotzdem mit den Gummistiefeln raus und planschst einfach rum. Und mit 12 ist das halt anders. Da ist es. Und ich glaube, dass auch da, wenn man viel in den Bergen war, wenn man viel irgendwelche Sachen gemacht hat, die mit Natur zu tun haben, weißt du auch, dass du an schönen Tagen genauso blöde Situationen erleben kannst, wo die Sonne runterprallt, wie auch an regnerischen Tagen schöne Situationen. Und ich kann hier genau im Laden auch, wenn es leer ist, komme ich dazu, dass ich Dinge wieder auffülle, dass ich für mich selber meinen Kopf leer bekomme. Und wenn es nur voll ist, habe ich das Gefühl, die ganze Zeit irgendwie gleich breche ich zusammen, weil nicht nur, dass ich hier die ganze Zeit was machen muss, sondern auch der Kopf wird immer voller, weil irgendwo dann da sehe ich, da fehlt dann Zucker, den muss ich nachher noch machen und da muss ich da noch vielleicht Etiketten schreiben und so denke ich, dass es relativ wichtig ist, sich selber mit den ganzen Situationen keinen Stress zu machen. Mhm. Weil auch da, das war relativ am Anfang schon, habe ich verstanden, Stress hat man nicht, sondern Stress macht man sich. Mhm. Also es gibt keinen, der Stress hat, sondern ich mache mir den Stress.
Bist du dann mit dieser Einstellung schon eingestiegen oder hast du das auch in der Zeit hier gelernt?
Ja, das habe ich auch hier gelernt, glaube ich. Ja.
Gab es da irgendwelche Schlüsselereignisse, die dir dann gezeigt haben, ach, eigentlich mache ich das nur selber?
Also ich glaube, solche Dinge, gerade klar, da, wenn man die Buchhaltung ordentlich macht und dann irgendwann das Gefühl hat, boah, heute war irgendwie keiner da, heute war es den ganzen Tag leer und dann trotzdem sieht, aber es waren trotzdem Einnahmen da und die waren nicht unter 150 Euro an dem Tag. Und wenn ich dann mal zurückgucke und sehe, ja irgendwie auch die letzten 15 Monate war auch kein Tag unter 150 Euro, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass die nächsten Tage auch nicht unter 150, also je mehr Tage dann kommen, die über 150, desto wahrscheinlicher wird es ja auch einfach, dass der nächste auch wieder über 150 ist. Und das habe ich gelernt in dem Moment und das andere habe ich genauso in Folgemomenten gelernt, dass auch Leute, wenn hier 10 Leute stehen und der letzte geht, dass der dann eventuell sogar nochmal wiederkommt, weil er einfach sagt, ich mache gerade eine Runde und ich gehe noch einmal rum. Oder auch da, dass ich wirklich, wenn ich dann versuche, schneller irgendwelche Sachen zu machen, als ich das eh schon in dem Moment mache, dass ich habe, glaube ich, so ein paar unterschiedliche Modi, je nachdem, was hier gerade los ist. Die Geschwindigkeit kann ich schon anstellen oder anziehen, aber nur bis zu einem bestimmten Level. Und wenn jeder Mensch wird dann eine unterschiedliche Grenze haben, aber wenn man da drüber geht, dann wird es halt unsauber. Mhm. So wie wenn ich als Kind meine Hausaufgaben mit 5 Minuten fertig haben wollte, anstatt in 8, dann wusste ich, okay, ich muss nachher nochmal 8 Minuten Hausaufgaben machen, damit es ordentlich ist. Ja. Und so ist das mit Kaffee auch, wenn ich dann hier das Milchkännchen runterschmeiße, weil ich mich schneller bewege,
bringt mir das auch nichts. Ja. Und wenn wir gerade schon bei externen Einflüssen sind, weil die Zeit mit einem Mercado-Laden hier in München, die geht ja einem definierten Ende entgegen. Ist das für dich, wie gehst du damit dann um?
Das weiß ich noch nicht. Aha. Das kommt, glaube ich, noch.
Ja.
Ich bin im Moment voller Vorfreude auf das, was danach kommt.
Ja.
Habe aber auch schon so Momente gehabt, wo ich denke, okay, das wird doch noch ein Brett. Aha. Einfach weil 6,5 Jahre gar nicht irgendwas ist. So, ja. Ne? Es ist ja nicht. Und es ist wirklich auch viel Zeit, die ich hier verbracht habe. Aber wie ich damit umgehe, also im Moment ist es halt sehr, sehr vorfreudig. Und auch dadurch, dass unglaublich viel mit dem Schritt zu tun hat, liegt der Fokus gerade auch auf was völlig anderem. Ich habe mich sogar erwischt dabei zu sagen, dann bin ich diesen Scheißladen endlich los. Und das ist ihm nicht gebührend, auf gar keinen Fall.
Ja.
Weil ich habe danach auch zu mir selber gesagt, in der Situation auch zu meiner Freundin, die daneben saß, das stimmt nicht und das möchte ich zurücknehmen, obwohl es ja keiner mitgekriegt hat. Aber das ist, glaube ich, wirklich der tollste Laden, den ich kenne. Aber in dem Moment war das so ein, also ich bin einfach gerade voller Vorfreude, was kommt.
Aber das ist gut. Ich denke, dass gerade diese Vorfreude dir dann dabei auch helfen kann, vielleicht erstmal die Gefühle für dein Mercado ein bisschen zurückzuhalten.
Die Hochzeit zu trennen, ne?
Aha, ja.
Die Ehe zwischen Mercado und David aufzulösen.
Na gut, die Marke Mercado lebt ja weiter mit seinen Pets. Also die wird ja nicht verloren gehen. Aber erstmal dieser Laden hier. Und falls es dazu kommt, dass du nochmal dann als Angestellter irgendwo arbeitest, das kann ja sehr gut sein. Was glaubst du, was wird deine größte Herausforderung, falls du irgendwo als Angestellter einsteigst?
Das kann ich gerade nicht wirklich absehen. Mhm. Also ich wüsste nicht. Ich glaube, ich bin sehr, sehr gut integrierbar und integriere mich auch gerne, wenn es, also die größte Herausforderung könnte sein, dass ich ein richtig unzufriedenstellendes Team habe. Aber ich glaube, wenn die und das ist dann eine Herausforderung, dann, wobei das halt situationsabhängig ist und ich dann gucken muss, wie die Situation ist. Aber wenn das Team passt, ich glaube, dann gibt es keine wirkliche Schwierigkeit, um irgendwas zu machen. Dann liegt es halt an mir, dass ich mir das raussuchen muss, wo ich mir vorstellen kann, dass mir das Spaß macht. Aber das ist ja meine Baustelle.
Was kann eine große Organisation von so einem kleinen Unternehmen wie dir lernen? Was kannst du mit reinbringen?
Großer Unternehmer ist für mich im Kopf auch verbunden mit festgefahrenen Strukturen, mit diesen Sätzen wie, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir so. Und deshalb versuche ich auch nicht in irgendein riesengroßes Ding reinzukommen, sondern eher in irgendwie so ein kleines Team, was entweder an so ein großes Unternehmen angegliedert ist und da halt die Stärken reinzubringen, die ich hier habe, mit Beobachtung, mit Reagieren auf Situationen, mit dem Steuern von Prozessen, mit vielleicht auch der Anordnung von Prozessen, dass sie Sinn ergeben. Aber ich sehe mich jetzt nicht als jemand, der als ganz kleiner Entrepreneur oder Unternehmer oder irgendwas einem großen Unternehmen zeigen muss, wo es lang geht, sondern eher, dass ich das, was ich so jeden Tag hier gemacht habe und auch gelernt habe, dass ich das vielleicht in einer kleinen Welt eines großen Unternehmens dann anbringen kann, nutzen kann.
Kann die Romantik weiterleben irgendwie?
Ich glaube, die ist bei mir ein sehr großer Teil meines Humors und ja. Deshalb ja.
Aha. Wie äußert sich das?
Eine meiner schwersten Dinge oder auch größten Schwächen ist, glaube ich, wirklich, dass ich in Situationen, wo ich an meine Grenzen komme, werde ich sehr ironisch und sehr witzig. Und da können viele Leute gar nicht mit umgehen, weil sie, und das habe ich leider gemerkt, als ich als angehender Store Manager sozusagen da die Ausbildung gemacht habe. Und in so einer Situation brauchen die Leute dann Anweisungen und nicht ja. Witze. Aber ich glaube, zum Teil habe ich das jetzt schon auch hinbekommen, dass ich das nicht übertrieben in Situationen, wo mir große Herausforderungen gestellt sind, so weitermache, sondern dass ich dann weiß, okay, ich bin halt eher ein optimistisch denkender, humorvoller Kerl und muss das halt dann irgendwie in die Schranken kriegen.
Würdest du sagen, dass dieser Humor auch dann irgendwie so zu deinem Weg dazugehört? Also ich habe ja, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir auch über so das Thema Finde deinen eigenen Weg geredet. Was bedeutet das für dich?
Ich denke, da gehört Humor dazu, das Ganze ein bisschen locker zu sehen und zu denken, dass alles, was hier irgendwie ist, also ich muss ja einfach auf mich selber gucken und nicht gucken, was machen andere. Und das wird schon irgendwo die Berechtigung für solche Sachen geben. Ne?
Du hast vorher die Hochzeit mit Mikado angesprochen. Finde ich ein cooles Bild. Wenn jetzt Mikado eine Person wäre und so nach 6,5 Jahren Beziehung mit David, sagt der David irgendwie Tschüss, was würde dir dann Mikado noch mit auf den Weg geben?
Oh. Also das Bild kam nicht von mir selber, sondern ja. Das Bild war ursprünglich damit, oder es ist dadurch entstanden, dass meine Freundin gesagt hat, du brauchst überhaupt nicht verheiratet zu sein, du hast ja einen Ehepartner, das ist dein Laden. Also das kurz mal zur Aufklärung dazu. Und die, was Nikado mir auf den Weg geben würde, ist wahrscheinlich, mach hoffentlich weiter so, wie du es bisher gemacht hast, vergiss mich nicht oder bring mich irgendwo wieder mit rein. Also, vergiss deine Wurzeln nicht.
Ja. Hast du das Gefühl, dass hier dann jetzt so sehr stark Wurzeln gewachsen sind?
Ja.
Ja.
Ja, ja. Das glaube ich schon.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass das nur jemand so dann fühlen kann, der mal sowas selber gemacht hat. Also so viele Situationen, die unbeschreiblich sind, die... Also ich habe vorher auch in der Gastronomie gearbeitet und in der Gastronomie war es auch so mal stressig und war auch mal unglaublich viel los. Aber das erste Mal, dass ich wirklich Angst hatte in der Gastronomie, war hier im Mikado. Weil ich, wenn du irgendwo angestellt bist, weißt du, es gibt einen Chef. Du kannst immer sagen, also das Preis ist, den Preis habe ich nicht gemacht oder ich bin auch nicht daran schuld, dass hier so wenig Leute sind oder ich habe hier keine Entscheidungen zu treffen. Also wer ist denn hier der Chef und kann ich dir mal kurz sprechen? Da kann man immer sagen, der ist gerade nicht da oder irgendwas. Und solche Dinge sind hier drin einfach unglaublich schwierig und das bringt, glaube ich, Wurzeln, weil ich zwar schon ab und zu gesagt habe, der Chef ist gerade nicht da, der kommt vielleicht, manchmal kommt er am Nachmittag oder wie auch immer, habe ich schon gesagt, hat auch gut funktioniert und teilweise habe ich das auch auf Gäste diese Rolle übergeben, also habe gesagt, mein Chef steht da vorne, das waren dann meistens sehr, sehr witzige Situationen so und in Bezug darauf, wenn hier einfach unglaublich viele Leute stehen, kann man nichts dazu sagen, warum ich hier alleine stehe. Ja. Halt so. Und wenn ich meine Preise um 20% angehoben habe, dann kann ich auch nicht sagen, das hat irgendjemand gemacht, sondern ich war das ja dann. Ne? So. Und daher, das einfach durch das Wachsen und durch das Entwickeln auch vom Nikado selber, von dem, was noch alles dazugekommen ist, mit den Pads, mit anderen Produkten, mit dem Wegfall von Produkten, mit dem Optimieren von Wegen und von Einkaufsorten. Das ist ja alles was, wo irgendwo immer tiefer sich die Wurzeln reingraben. Und ich glaube, das ist für mich so mein... Also das werde ich nie vergessen, auch wenn ich vielleicht irgendwo mal einen Arbeitgeber vergesse oder ein Praktikum oder irgendwas. Aber ich glaube, dafür müsste man den Laden nicht mal 6,5 Jahre gemacht haben, sondern da reichen 2 Jahre oder ein Jahr, um das niemals zu vergessen.
Weil du gesagt hast, unbeschreibliche Situationen, gibt es irgendeine, die dir bei dem Stichwort unbeschreibliche Situation irgendwie zuerst einfällt, die du dann aber doch irgendwie beschreiben kannst?
In Bezug auf was mal, also witzige
egal,
Situation.
Egal ob die witzig ist, ob die irgendwie besonders die einfach besonders im Gedächtnis bleibt.
Ich habe diese eine witzige Situation, wo einer meiner sehr regelmäßigen Stammgäste hier reinkam und mich dann fragte, was der Unterschied zwischen fahrlässig und grob fahrlässig sei. Mhm. Das war die Geschichte, wo er mit seinem Taxi, der war Taxifahrer und war auf so einem 1,20 Meter großen Findling rückwärts aus einer Einfahrt draufgefahren und zwar so, dass das Taxi komplett da drauf stand. Und dann, diese Geschichte kam aber nicht sofort zutage, sondern erstmal war das so, ja, nee, interessiert mich einfach und ich weiß ja nicht und wie würdest du mir das sagen? Und dann habe ich gesagt, das ist, glaube ich, juristisch muss man das abklären, aber ich glaube, das kann man schon am Sachverhalt dann sehen und dann kam so langsam die Geschichte. Das war so eine der witzigen Geschichten, wo ich dann auch gesagt habe, naja, wenn du da wirklich komplett drauf standst, dann ist, glaube ich, schwierig zu argumentieren, dass es nicht grob fahrlässig war, sondern nur fahrlässig.
Ja, 1,20 Meter ist schon.
Und andere Situationen sind halt so, wenn du die ersten, also unbeschreibliche Situationen, wenn du am Anfang hier drin stehst und es kommen 6 Leute hintereinander rein, die wirklich alle keinen Kaffee trinken wollen, sondern dir nur was verkaufen wollen. Und dir dann erzählen, dass man hier noch einen Büro-Spieß machen könnte und hier könnte man dann einen Zigarettenautomaten und dann könnte man das alles vorschieben und dann kann hinten die, der nächste sagt, du musst einen Feuerlöscher haben und ich verkaufe dir jetzt einen und der nächste kommt rein und sagt, dein Kaffee ist nicht gut und der nächste sagt, die Kaffeemaschinen können nichts und dann denkst du halt irgendwann beim 7. auch so, okay, was willst du mir verkaufen? Weil 6 hintereinander, dann ist und das sind auch unbeschreibliche Situationen, die ganz, die an die Grenze gehen. Ne?
So. Wie hast du dafür dann irgendwie eine dicke Haut entwickelt?
Das hört irgendwann auf.
Achso, ja. Also kommt dann nicht mehr?
Nee.
Ah, okay.
Das war so in den ersten 3-4 Monaten und dann kommen die nicht mehr.
Ja, dann sprechen die sich wahrscheinlich auch untereinander ab, der damit der kommt.
Kann sein oder halt irgendwie, dass die, also ich glaube, das hängt auch häufig damit zusammen, dass das, dass diese Eintragung beim Notar, dass das doch, dass irgendwo da doch undichte Stellen sind, Adressen verkauft werden und ja, die Leute, Vertreter gerade immer danach filtern, was jetzt mehr oder weniger neu ist und dass es dann da so in Vertreterkreisen Zeitpunkte gibt, was weiß ich, nach 3 Wochen ist es höchstwahrscheinlich, dass noch nicht so viele Leute da waren, dass der langsam die Schnauze voll hat und sich denkt, was kann ich verändern und dann komme ich mit dem Dönerspieß und das ist genau das Richtige. So.
Ja.
Ich weiß es natürlich auch nicht, weil ich das nie gefragt habe, aber ja, ich vermute, dass es eher sowas ist.
Ja. Wie sieht dann jetzt deine Zeit noch bis zur Scheidung von Mikado aus?
Alles geben.
Alles geben.
Alles rausholen.
Cool. Ja, da freue ich mich drauf, weil dann weiß ich, dass ich in den nächsten Monaten auch noch einen guten Cappuccino hier bekommen kann.
Auf jeden Fall.
Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich fand es sehr aufschlussreich, weil, wie gesagt, ich habe ja auch diese Vorstellung. Ja, ich glaube, ich habe auch in meinem Kopf schon so einen Laden irgendwie. Und wer weiß, ob daraus mal was wird. Aber ich, würdest du es mir zutrauen? Oder würdest du zu mir sagen, nee, mach mal lieber nicht, oder müssen wir da noch länger leben?
Also ich kann mir das bei dir schon gut vorstellen. Man müsste halt über das Konzept ein bisschen wissen,
ja,
so an sich. Wenn du mir sagst, ich will jetzt irgendwie E-Zigaretten in Pink verkaufen und ich finde das total cool, dann würde ich sagen, das passt nicht zu dir und lass es. Aber so grundsätzlich kann ich mir das schon gut vorstellen.
Das ist ja schon mal gut. Also falls ich mein eigenes Café aufmache, ich weiß, wie ich anrufe. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das war wirklich sehr interessant für mich. Und ja, wünsche dir dann bis zur Scheidung, bis zum Ende der Hochzeit alles Gute, einen guten Start dann zurück in der Heimat. Und wünsche dir, dass du auch immer deine Wurzeln hier nicht verlieren kannst.
Vielen Dank. Ich fand es auch ein sehr schönes Gespräch und sehr, sehr lustige Momente auch dazwischen. Und ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Wer weiß, ob hier wieder oder woanders.
Gerne, freue ich mich.
Und wie auch immer die Beziehung zwischen David und dem Café Nekado weitergeht, falls ihr noch mit ihm sprechen wollt, dann müsst ihr schnell sein, denn er wird ja München bald wieder verlassen. Ich packe euch den Link zum Café Nekado direkt in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr in den nächsten Wochen noch einen sehr, sehr guten Kaffee wollt und vielleicht auch ein gutes Gespräch, na dann macht euch auf zum Café Nekado und sagt liebe Grüße von mir. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann habe ich wieder den Johann zu Gast und dann geht es wieder um das Thema Motivation. Das letzte Mal ging es um das Thema, wie kann ich mich denn, wenn ich schon leichte oder auch schwere Burnout-Symptome habe, trotzdem noch motivieren und trotzdem noch Willenskraft aufbringen. Was ist Burnout überhaupt und so weiter. Und in der kommenden Woche geht es dann um das Thema, was tue ich denn in einer Organisation, die bereits demotiviert ist? wo die Mitarbeiter sich schon gegenseitig runterziehen, wo vielleicht so eine Art Jammerkultur entstanden ist. Was tue ich in einer Organisation, um dort Motivation reinzubringen? Und vielleicht nicht mal nur in so einer scheinbar kaputten Organisation, sondern wie kann ich auch Menschen in einer Organisation motivieren, vielleicht auch Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen, weil das ist auch in einem Unternehmenskontext gar nicht mal so einfach. Und darüber spreche ich nächste Woche wieder mit dem Johann. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Viel Spaß beim Kaffee trinken. Wenn ihr zum David geht, dann sagt ihm liebe Grüße. Und wenn ihr auch sonst einen Kaffee trinkt, dann denkt vielleicht mal drüber nach, was das für euch bedeuten würde, ein eigenes Kaffee zu haben. Ich finde die Vorstellung sehr cool. Auch wie das Kaffee dann aussehen würde, da kann man auch sehr, sehr viel über sich lernen. In diesem Sinne, eine tolle Woche. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.